Lingo Science. Der Logo-Studien-Podcast. Von Lingolab und dem Deutschen Bundesverband für Akademische Sprachtherapie und Logopädie, DBS.
Heute feiern wir die 100. Folge Lingo Science. Und da wollten wir etwas Besonderes machen. Die Anfrage unserer Podcast-Kolleginnen Maren Wallbaum und Mira Lorenzen-Fischer vom Göttinger Logopädie-Podcast Dialogo kam da wie gerufen. Der Dialogo lebt von lebendigen Gesprächen zur Digitalisierung und Akademisierung in der Logopädie mit spannenden Gästen aus Forschung und Lehre. Die beiden haben mich gefragt, ob wir nicht zusammen eine Folge machen wollten, um uns über Evidenzen und digitale Möglichkeiten in der Sprachtherapie auszutauschen. Unser Gespräch könnt ihr bei uns in der vollen Länge hören und in einer gekürzten Fassung mit Fokus auf Evidenzen in der Sprachtherapie auf dem Kanal von Dialogo. Übrigens, nach unserem spannenden Talk liefern wir noch einen Blick hinter die Kulissen unseres Wissenschaftspodcasts. Bleibt also dran! Nun aber zu Maren und Mira. Am Anfang sollte ich mich den Hörern von Dialogo kurz vorstellen.
Ich bin Inhaberin der Praxis Logonetz in Berlin. Das ist eine logopädische Praxis mit Schwerpunkt Neurologie. Und ich bin Gründerin vom Logo-Startup Lingolab. Das ist ein Startup, das ich 2019 gegründet habe, um digitale Lösungen für die Logopädie zu schaffen. Mhm. Ich habe vor 25 Jahren meine Ausbildung in Hamburg am Werner-Otto-Institut gemacht und dann später Patholinguistik in Potsdam studiert und später noch den interdisziplinären Master in Hildesheim absolviert. Und dadurch, dass ich sowohl ausgebildete Logopädin bin, als auch akademisierte Patholinguistin und Logopädin, habe ich sehr früh, nämlich sobald ich angefangen habe zu studieren, das Gefühl gehabt, ich sitze so zwischen den Stühlen. Ja, einerseits als praktische Therapeutin und aber auch als Forschende und mittlerweile ja auch als Entwicklerin. Und dieser Konflikt, den ich sehr stark gespürt habe, das ist mein Motor gewesen, um Lingolab zu gründen und damit eine Brücke zu bauen zwischen Praxis und Forschung und Forschung und Praxis. Und gleichzeitig wuchs mein Interesse an digitalen Lösungen, einfach weil ich mit jungen Schlaganfallpatienten zusammengearbeitet habe, die zum Teil Digital Natives waren. Und ich habe das als große Kluft empfunden, dass unser Alltag so 2017, 18, 19 schon total geprägt war von digitalen Devices und Apps und Computerprogrammen und sich das aber in der Therapie sowohl in der Diagnostik als auch in den therapeutischen Programmen überhaupt nicht widergespiegelt hat. Mm. Also, ich bin Praxisinhaberin, ich bin Gründerin, ich bin App-Entwicklerin, ich habe ein Fortbildungsinstitut und ich habe einen Podcast. Also im Studium habe ich ja gemerkt, dass es einfach großartig ist, Zugang zu Forschungsergebnissen zu bekommen. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass das total aufwendig ist und man bestimmte Skills braucht, um an dieses Wissen zu gelangen. Und ich fand das naheliegend, einen Wissenschaftspodcast für die Logopädie zu gründen, um Wissen zugänglich zu machen.
Ich glaube, da finden wir uns in ganz, ganz vielem wieder. Also angefangen von dem ausgebildete Logopädin sein und dann noch vielleicht ein Studium draufgesetzt und diese Kluft zwischen, wer bin ich eigentlich? Bin ich Sprachtherapeutin? Bin ich Logopädin? Bin ich akademisiert? Und so weiter und so fort. Aber natürlich auch dein Inhalt, deine Motivation für Digitalisierung, für Inhalte. Das haben wir im Vorhinein ja auch schon ganz viel gemerkt, dass wir da ganz viel an einem Strang ziehen und gedacht, warum das Ganze nicht vielleicht auch mal zusammenbringen?
Ja, erzählt doch mal, wie seid ihr zu diesem Podcast gekommen? Und woher rührt euer Interesse für Digitalisierung und digitale Lösung, Anwendung, Dinge in der Logopädie?
Ja, also Maren und ich, wir haben ja beide an der HBK in Göttingen am Gesundheitscampus studiert. Und das ist ja ein ausbildungsintegrierter Studiengang, also Ausbildung und Studium. Und als wir mit dem Examen fast fertig waren, kam Juliane Leinweber zu uns an den Campus als Professorin. Und das ist ja auch tatsächlich so ein bisschen ihr Steckenpferd. Und damit hat sie uns wohl angesteckt. und sie hatte uns angeboten, wir hatten die Idee einfach, um auch mit dem Campus noch weiter in Kontakt zu bleiben, zu gucken, hey, was passiert denn überhaupt an den Hochschulen für Forschungsprojekte? Was passiert im Bereich Digitalisierung? Was passiert im Bereich Akademisierung der Logopädie? Dass das doch spannend wäre, wir als Alumni sozusagen das einfach noch mit aufzugreifen und in die Welt zu tragen, was eigentlich alles passiert in den Hochschulen. Weil oftmals ist ja so ein, die Hochschulen, Universitäten rühren in ihrem Forschungssüppchen und die Praxis in der Praxis, aber so der Transfer fehlt oftmals so ein bisschen. Und das war sozusagen unsere Motivation zu sagen, hey, wir möchten noch so ein bisschen Kontakt halten und wissen, was passiert da eigentlich, aber das Wissen halt auch teilen und in die Welt tragen. Genau, und darüber sind wir dazu gekommen, den Dialogo-Podcast ja, zu moderieren, zu gründen, wie auch immer, genau.
Genau, und wir haben auch, glaube ich, beide, da kann ich wahrscheinlich für uns beide sprechen, auch eine intrinsische Motivation im Bereich Digitalisierung. Mira ist immer wieder in ihrem Masterstudiengang damit konfrontiert gewesen und wird da bestimmt auch in Zukunft nochmal ab und zu reinschnuppern können. Und ich arbeite auch gerade im Bereich Künstliche Intelligenz und schaue da auch, wie wir gerade jetzt sehr spezifisch aber Lese- und Sprachdiagnostik KI-gestützt umsetzen können und habe da auch so ein persönliches Forschungsinteresse, was ich aber dann natürlich auch versuche, immer wieder hier auch mit reinzubringen, weil natürlich gerade KI etwas ist, was gerade in aller Munde ist und aber natürlich auch mit vielen Vorurteilen besetzt ist, aber natürlich auch sowieso viele Chancen, aber natürlich auch Hürden hat, die wir dann bedenken müssen, sodass ich das auch so ein bisschen in meiner aktuellen Tätigkeit an der Uni auch so ein bisschen lebe und das Ganze gerade miteinander verbinde.
Ja, cool. Da sind wir eigentlich auch schon mittendrin in unserem Thema, ne? Weil ihr habt auch eine Ausgründung vor, ne?
Genau. Jetzt im Rahmen der Uni Hannover wird dort KI-gestützt gearbeitet und das ist tatsächlich so ein ganz klares Beispiel. Wir haben dazu auch schon einige Folgen aufgenommen aus dem Talk-Projekt, dass Innovationen an Hochschulen irgendwie weitergetragen werden müssen. Also wir haben häufig dann eine Förderung, eine finanzielle Förderung für x Jahre, mal 3, mal 1, aber vielleicht manchmal auch länger. Und dann gibt es ganz, ganz tolle Produkte, Projekte, die da entstanden sind, die aber nie, die es nie auf den Markt schaffen. Wir haben auch schon mit anderen Universitäten auch im Rahmen des Podcasts hier gesprochen und immer wieder festgestellt, dieser Endschritt fehlt ganz häufig.
Und das ja, ist ja total. Auch, das hat Norina Lauer ja auch letztes Mal ziemlich gut skizziert. Habe ich mir eure Folge angehört. Genau, und Norina Lauer hat das auch aufgegriffen, wie schwierig das ist, aus Forschungsprojekten dann wirklich nutzbare Anwendung zu bekommen. Und das betrifft mich als Firmengründerin und App-Entwicklerin auch direkt. Also ich finde, dass es da wirklich einen riesengroßen Graben gibt. Und tatsächlich finde ich das auch problematisch, weil diese Forschung ja aus Steuergeldern auch finanziert wird.
Mhm. Ja.
Und dort ja auch wirklich relevante Fragen behandelt werden. Und man muss ja auch den Bedarf skizzieren, wenn man so ein Forschungsprojekt anmeldet. Also ist damit ja auch klar, der Bedarf ist da. Aber es gibt gar keine Förderung im Anschluss an diese Forschungsprojekte. Mhm. Ja, und uns kleine Unternehmen, die trifft das eben auch hart, weil wir da keine Fördermöglichkeit haben, um aus coolen Ideen und Demonstratoren, die entwickelt werden, die einen wichtigen Bedarf in der Gesellschaft auch decken würden, dann anwendungsfähige Apps zu machen. Und tatsächlich ist es so, dass unsere App LingoTalk genau den anderen Weg gegangen ist. Also die Idee, LingoTalk zu entwickeln, der ist die Idee ist aus der Praxis geboren, weil ich mir selber eine Anwendung gewünscht habe, die eine automatisierte Spracherkennung implementiert hatte. Und die gab es nicht im Rahmen der Logopädie. Und dann habe ich erst gesucht und gemerkt, das gibt es nicht. Mhm. Und mich dann entschlossen, ziemlich blauäugig, glaube ich, wenn es niemand macht, dann muss ich es wohl selber machen. Und so begann eigentlich diese Reise. Und wir haben dann über Friends and Family das Kapital generiert, das man dafür braucht. Und ich kann nur sagen, es ist viel mehr, als man anfangs denkt.
Ja.
Ja.
Dann haben wir das einfach gemacht, was natürlich auch großartig war, weil wir richtig Ellenbogenfreiheit hatten, um diese App so gestalten zu können, wie ich gesagt habe, dass ich es brauche für die Praxis. Ja. Und dadurch, dass ich ja auch berufstätige Therapeutin war und bin, konnte ich das immer mit meinen PatientInnen gemeinsam erproben, testen, verbessern, also so, wie man sich das eigentlich in so einem Co-Creation-Prozess wünscht.
Ja.
Und das ist im Rahmen von Forschungsprojekten ja oft total schwierig umzusetzen. Mhm. Dadurch, dass ich aber Praktikerin war und bin, war das überhaupt gar kein Problem. Immer wenn ein neues Release kam von der neuen Testversion, habe ich am nächsten Tag das meinen Patienten wieder vorgelegt und geguckt, wie läuft das und wie finden die das. Mhm. Und dann sind wir, als wir was Vorzeigbares hatten, damit zur Universität Potsdam marschiert.
Mhm.
Vorher hatte ich mir so ein bisschen wissenschaftlichen Rat schon an der Humboldt-Universität zu Berlin geholt von Professor Wahl, den ich noch aus Patholinguistik-Studiumszeiten kannte. Und der hat uns beraten, ne, was wir beachten sollen, weil der eben auch viel Erfahrung mitbringt im Bereich der Forschungsprojekte. Und um unsere App aber auf Wirksamkeit zu überprüfen, bin ich dann erst, als sie fertig war oder ne, mit einer ersten Version dann an die Uni gegangen und habe gesagt, ich habe hier was Tolles, wollt ihr das nicht mal evaluieren? Wir sind selber neugierig, ob es funktioniert. Und das ist ja eigentlich genau the other way round.
Ja. Ja.
Und daraufhin haben wir dann natürlich auch nochmal angepasst und so, aber im Prinzip war erst die App da und dann die Forschung. Und der normale Fall ist ja aber, dass man erst was entwickelt, theoretisch gut fundiert an der Uni oder in Zusammenarbeit mit den Unis. Ja, und dann möchte man ein Produkt entwickeln und dann fehlt das Geld und dann fehlt die Zeit.
Mhm.
Und da gibt es einfach überhaupt nichts, was diese Lücke füllen könnte. Und ich habe eingangs gesagt, ich finde das problematisch, weil es eben Steuergelder sind, die in diese Forschungsprojekte fließen. Die werden ja deswegen bereitgestellt, weil die Gesellschaft davon profitieren sollte.
Mhm.
Das tut sie am Ende aber nicht. Und in den Hochschulen der Republik liegen Hunderte von richtig, richtig coolen, ausgearbeiteten Konzepten, die fast fertig sind und aus denen man was machen könnte. Und dann wird nichts draus.
Ja.
Und das ist eigentlich echt eine Verschwendung von Ressourcen, von Geld, von Zeit, von Wissen.
Ja, und das Traurige daran ist ja, dass es auch anders gewollt wäre. Also diejenigen, die diese Entwürfe machen und auch evidenzbasiert sowohl natürlich erstmal gestalten, aber dann auch prüfen, die würden ja super gerne das auch weiter veröffentlichen und häufig natürlich auch zu sagen, okay, ich würde das auch freigeben, ist gar kein Problem. Aber dann mangelt es natürlich an Leuten, die das dann auch finanziell tragen können. Weil natürlich zum Beispiel gerade, wenn wir im Bereich digitale Anwendungen unterwegs sind, wir brauchen einfach durchgehend ja auch Wartung. Wir brauchen durchgehend Kosten an. Das wirst du wahrscheinlich am besten wissen. Aber es ist ja nicht so, okay, wir werfen was auf den Markt und dann wird das schon, sondern es muss ja durchgehend auch gewartet werden.
Ich glaube, da fehlt es auch so ein bisschen einfach noch an dieser interprofessionellen Zusammenarbeit mit dem technischen Bereich. Ne? Also auch wenn man so auf die DEMEA zum Beispiel guckt, diese Messe für Digitalisierung im Gesundheitsbereich, das bezieht sich zum Großteil auf Krankenhäuser, auf Ärztinnen, vielleicht, wenn man Glück hat, noch auf Psychotherapeutinnen. Aber dann kommen wir da als kleine Logopädie-Gruppe, die die Großteil der Gesellschaft vielleicht gar nicht kennt und haben auch Bedarfe. Und da fehlt es, glaube ich, auch einfach so ein bisschen an, hallo, wir sind auch noch da, wir hätten auch gern die eine oder andere App oder ein Tool, was uns in unserer Arbeit unterstützt. Und ich glaube, dass wir da einfach vielleicht auch als Berufsgruppe noch zu wenig sichtbar sind oder vielleicht auch für große Unternehmen zu irrelevant, weil es zu wenig Menschen gibt, die das dann vielleicht, auch weil wir eine kleine Berufsgruppe sind, nutzen würden. Andererseits kommt es ja der großen Gesellschaft, an allen PatientInnen am Ende des Tages auch zugute. Und ich glaube, da müssen wir vielleicht tatsächlich auch noch so ein bisschen Lobbyarbeit betreiben, um uns irgendwie sichtbar zu machen. Also zum Beispiel mein Masterstudium habe ich ja auch mit InformatikerInnen zusammen studiert und so. Ich hatte den Schwerpunkt Digitalisierung gewählt und das war ganz oft so, ach, Logopädie und was macht ihr eigentlich? Und dann ist vielleicht viel Pflege, viel Ärztinnenschaft, Medizin, aber wenig Logopädie. Und ich glaube, da fehlt es wirklich einfach an Menschen, an InformatikerInnen, MedieninformatikerInnen, die irgendwie sagen, hey, yo, klingt nach einem coolen Projekt, das mache ich. Setze ich für euch um, investiere ich mein Geld rein. Ja,
total. Also ich glaube, dass wir tatsächlich in der Gesundheitslandschaft weitgehend unbekannt sind. Das betrifft unsere Berufsgruppe, von der eigentlich niemand da draußen so genau weiß, was wir machen. Meistens werden dann Einzelfälle herangezogen, so nach dem Motto, ah ja, ihr seid das mit dem Lispeln oder ah ja, ihr macht das mit dem Stottern. Wo man erstmal weit ausholen muss, um zu erklären, was alles in unseren Bereich fällt und wo wir überall Kompetenzen haben. Das betrifft aber auch die einzelnen Störungsbilder. Also mein Spezialgebiet ist ja die Aphasie. Und stell dich mal auf den Marktplatz und frag die Menschen mal, was ist Aphasie? Kennen sie das? Das kennt keiner. Und dann ist es natürlich so, verglichen mit anderen Erkrankungen, wie jetzt generell Schlaganfall oder auch Krebs, ist unsere Gruppe natürlich ganz klein. Ja.
Ja.
Und das ist aber auch ein Hindernis für die Entwicklung digitaler Tools oder für Unternehmen, Sponsoren, Geldgeber, Investoren zu finden. Weil wir natürlich nie einen besonders großen Marktanteil finden würden und wir können gar nicht große Summen erwirtschaften.
Ja.
Und wir als Berufsgruppe sind schon sehr klein und unsere PatientInnen sind natürlich in der breiten Masse. Das sind schon echt viele, die einen Logopädiebedarf haben. Aber wenn man sich jetzt die einzelnen Störungsbilder anguckt, und innerhalb der einzelnen Störungsbilder sich dann die Subgruppen anschaut, für die wir dann Entwicklung machen wollen, dann sind das nicht so viele wie Leute, die WhatsApp nutzen oder Carsharing nutzen könnten oder eine Banking-App nutzen. Also in diesen Größenordnungen muss man ja mal denken. Und deswegen sind wir gar nicht attraktiv für Investoren.
Ja. Und um so ein bisschen auch so den Bogen zum Thema Evidenz zu spannen, ich finde ja auch parallel, wir brauchen trotzdem individuelle Lösungen, gerade natürlich für die speziellen PatientInnengruppen. Das heißt, es muss alles zugeschnitten sein, damit es dann auch wirkt und damit wir halt auch nachweisen können, dass es wirkt, damit es auch wieder eine Berechtigung natürlich hat, sowohl finanziell, aber natürlich auch ethisch, dass wir Dinge verwenden, die auch wirklich gut funktionieren und auch einen Mehrwert haben. Und dafür muss es ja leider sehr individuell zugeschnitten sein. Und dadurch natürlich macht es die Gruppe noch kleiner einfach.
Total, genau. Das wissen wir ja, dass eine Individualisierung total wichtig ist und dass wir sehr spezifisch ansetzen müssen. Ja, und da sind wir ja wieder bei akademischen Erkenntnissen, Forschungsergebnissen, die ja immer wieder belegen, dass es total wichtig ist, wirklich sehr gezielt an die Probleme heranzugehen. Das heißt, du brauchst auch gezielte Lösungen, gezielte Programme, die da richtig ansetzen, um wirksam sein zu können. Und das macht es eben so schwierig. Es gibt eben keine One-for-All-Lösung, so wie es aus meiner Sicht nicht die Aphasie-App geben kann, die alles, weißt du, dann machst du die und dann ist deine Aphasie weg. So nach dem Motto, das wird es niemals geben, weil die Probleme sind halt so individuell, ja, und wir müssen da individuell rangehen, aber dafür braucht es halt viele kleine Anwendungen und Lösungen. Das macht das Ganze so kompliziert, ja.
Ja, ja. In eurem Podcast, also auch wieder ein Teil des Lingo-Universums, wie du so schön sagtest, beschäftigt ihr euch ja ganz viel mit Evidenz, also mit Studienergebnissen. Und das Thema ist uns ja allen wichtig. Wir kommen auch im Podcast bei uns immer wieder zu dem Schluss, wir brauchen mehr Evidenz. Was ist da in deinen Augen wichtig, damit wir am Ende gute Evidenz haben, trotz dieser ganzen Hürden, die wir jetzt ja irgendwie schon angerissen haben?
Ja, die Frage finde ich tatsächlich total relevant. Evidenzen zu generieren in unserem Feld ist ja total schwierig. Die Diskussion haben wir ja schon lange, dass die Stichproben immer nicht ausreichen, dass es zu viel Einzelfalldarstellung gibt. Und das liegt aber daran, dass wir ja keine Tabletten verteilen, sondern dass wir eben ganz individuelle, spezifische Therapie anbieten und dass jeder Patient, jede Patientin einzigartig und individuell ist, auch wenn es Gemeinsamkeiten gibt. Aber ich habe vorhin schon gesagt, eine One-for-All-Lösung gibt es halt nicht. Ja?
Ja.
Und das macht die Vergleichbarkeit so schwierig. Und außerdem ist es für uns auch schwierig, viele PatientInnen mit einem ähnlichen Profil in einem bestimmten Zeitraum zusammenzukriegen. Das ist unheimlich aufwendig. Das ist einfach total schwierig in unserem Bereich. Und sicherlich ist es toll, wenn man wie in der großen Aphasieversorgungsstudie ganz viele Patienten zusammenkriegt und das ja bundesweit machen kann. Aber ich frage mich auch oft, ist denn das so wichtig? Sind die Einzelfälle nicht auch total interessant? Kann man da nicht auch ganz viel daraus ziehen? Also ich würde mir wünschen, dass man zum Beispiel Einzelfallforschung aufwertet und dem mehr Bedeutung beimisst und da aber vielleicht auch guckt, wie kann man denn eine Einzelfallstudie wirklich gut machen, indem man das Studiendesign optimiert und bestimmte Qualitätskriterien strikt einhält. Ja,
ja. Ja, und auch allgemein, wir haben einfach so heterogene Störungsbilder. Wir haben verschiedenste Menschen, die davon betroffen sind. Das hat ja nicht nur was mit dem Störungsbild, sondern vielleicht auch mit Persönlichkeitsaspekten zu tun. Und dadurch, das macht es natürlich noch viel schwieriger, dass wir auf so große Zahlen kommen. Und wie du schon sagst, wo ist die manchmal auch die Relevanz dafür, wenn wir sowieso nicht so gut vergleichen können, jeden Fall, wieso sollen wir dann das auch im Grunde genommen immer auf die Masse schieben, wo es vielleicht gar nicht möglich ist. Soll jetzt nicht heißen, dass wir das nicht machen sollten. Wenn es natürlich geht, dann ist es ganz hervorragend. Aber gerade wenn es so um die realistische Umsetzung von Studiendesigns geht, ist das natürlich ein Aspekt, der auf jeden Fall mitbedacht werden sollte, weil bei uns vielleicht andere Sachen realistisch sind als beim Tablettengeben, um bei deinem Beispiel zu bleiben.
Ja, ich habe irgendwie auch den Eindruck, dass es für im Bereich der Digitalisierung noch mal mehr vielleicht auch der Druck kommt von, die App benutze ich nur, wenn die wirklich evaluiert ist oder darfst du nur benutzen von den Kassen her. Aber bei Therapieprogrammen oder Ähnliches ist das nicht so krass. Also es gibt so viele Therapieprogramme, die in jeder Praxis irgendwie gang und gäbe sind. Und die wenigsten fragen danach, ist das eigentlich evaluiert? Gibt es dazu Studien? und bei den neuen Technologien ist das gefühlt immer irgendwie so eine Grundvoraussetzung schon. Wahrscheinlich, weil es jetzt parallel mit der Akademisierung und wir brauchen irgendwie Studien so hochkommt. Aber das finde ich ganz spannend, irgendwie auch als zusätzliche Herausforderung für die Digitalisierung, dass auch da die Ansprüche aus der Praxis höher scheinen als bei nicht-digitalen Therapieprogrammen. Also so ist zumindest mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob du das aus deinem Projekt, sowohl aus der Praxis als auch aus dem Lingo-Universum ähnlich sehen kannst.
Ja, total. Also natürlich fällt mir das auf. Und als ich vorhin gesagt habe, wir haben beschlossen, einen anderen Weg mit Lingotalk zu gehen, hatten wir genau den Gedanken auch im Kopf, dass wir gesagt haben, wir verstehen uns ja auch gar nicht so sehr als Programm. Denn Lingotalk kann man zum Beispiel sehr, sehr variabel auch einsetzen in der Therapie, sondern wir verstehen uns eher als Material. Und natürlich kann man mit Material auf die eine oder die andere Art und Weise arbeiten und die für die eine oder die andere Methode vielleicht verwenden. Und genauso wie man viele Bücher und viele Spiele und viele andere Materialien in seinem Therapieschrank drin hat, denken wir, wäre es auch cool, viele unterschiedliche Apps zu haben, die man je nach Zielsetzung und dem, was man gerade braucht, dazu nehmen kann. Ja, und ich denke auch, dass es wichtig ist, dass die den Praxistest bestehen.
Ja.
Wobei ich natürlich auch eine Qualität total wichtig finde. Und ihr habt ja auch schon in einer oder sogar mehreren Folgen mal das Bass-Instrument vorgestellt, ne, wo man gucken kann, taugt diese App? Was ist die seriös? Lohnt es sich, die einzusetzen? Das finde ich schon auch total wichtig. Aber diesem Kriterium sollten sich, finde ich, auch analoge Materialien stellen. Ja,
ja.
Und deswegen, Qualität ist total wichtig, finde ich. Datenschutz spielt natürlich bei digitalen Medien eine wichtige Rolle, wobei ich finde, dass oft so getan wird, als wäre das wichtiger als alles andere. Ich finde, es ist relativ simpel, eine App datensicher zu machen. Wir müssen ja auch mit anderen Patientendaten, auch mit unseren analogen Patientendaten total sorgsam umgehen. Aber das ist, finde ich, oft, also wird das so überbewertet, finde ich. Es ist super, super wichtig, aber es ist eigentlich auch total einfach, finde ich, wenn man bestimmte Kriterien berücksichtigt.
Mhm. Ich würde auch gerne noch so ein bisschen vielleicht auch abschließend hinsichtlich der Zeit hinzufügen, dass natürlich das, was du angesprochen hast, wenn etwas analog veröffentlicht wird, dann gehen wir ganz häufig davon aus, ein Verlag hat das gegengecheckt. Aber trotzdem ist ja auch andererseits nicht alles, was analog veröffentlicht wird und was von einem Verlag kommt, gut und parallel nicht alles, was digital vielleicht von einem Startup veröffentlicht wird, schlecht direkt. Das heißt, da brauchen wir natürlich genauso unseren Logopädinnenverstand, um entsprechend die Materialien zu bewerten und uns halt anhand der Kriterien, die wir so anlegen, zu schauen, ist es etwas, was ich für diesen Patienten in diesem Fall verwenden möchte.
Total wichtig und richtig, was du sagst, weil ein häufiges Missverständnis bei digitalen Therapiehelfern ist ja häufig auch, dass die Therapeutin, der Therapeut überflüssig wird. Also, dass man Patienten ein Programm anmacht oder eine App vorlegt und dann war es das, ja. Und ich denke, letzten Endes ist die Fachkompetenz der therapierenden Person immer ganz am Anfang und ganz am Ende das Relevanteste. Ja, also wir müssen alle Materialien, egal ob digital oder analog, halt wirklich kompetent und basierend auf ausreichend Fachwissen und Erfahrung anwenden. Ich würde, bevor wir schließen, aber gerne noch was sagen zu Evidenzen. Denn da ist mir noch was offen und liegt mir am Herzen, weil ich finde, es sind ja nicht nur die Stichproben, die da wichtig sind.
Auf jeden Fall.
Wenn wir über Evidenzen sprechen und über Best Practice, denn da gehört auch noch mehr dazu, zum Beispiel, dass Methoden, die angewendet werden in Studien, unter Realbedingungen zum Beispiel getestet werden und nicht nur unter Laborbedingungen. Das finde ich total wichtig. Oder dass es wirklich relevante Fragestellungen sind. Ja, also ich möchte mich da nicht falsch verstanden wissen. Ich finde Grundlagenforschung total wichtig und ich finde es auch wichtig, dass man mal links und rechts über den Gartenzaun schaut in der Forschung. Aber wenn wir über Interventionsforschung sprechen, dann finde ich es wichtig, dass wirklich Fragestellungen untersucht werden, die uns unter den Nägeln brennen und die wirklich auch in der Praxis eine Rolle spielen. Und was ich häufig vermisse, und das merke ich immer wieder, wenn ich den Podcast produziere und neue Folgen vorbereite oder Studien raussuche, es fehlt mir oft an der Replizierbarkeit von Studienergebnissen. Mhm. Also es wird selten gut und genau beschrieben, was wurde da konkret gemacht und wie kann ich das umsetzen. Und wir sind eigentlich immer auf der Jagd nach diesen Studien, die das bereitstellen und vielleicht mal ihre Materialliste mitliefern im Appendix oder wirklich so eine Step-by-Step-Beschreibung haben, wie die vorgegangen sind oder genau erzählen, welche Hilfestellungen sie gegeben haben. Und was mir da neulich für ein Gedanke gekommen ist, ist, warum gibt es eigentlich so wenig Videos, wo das mal gezeigt wird? Beispielhaft. Ja. Also in Zeiten von Instagram Reels und TikTok Videos, warum gibt es da so wenig in unserem Bereich? Also es gibt sowieso wenig zum Thema Logopädie und Behandlungsvideos oder auch wie führe ich eine Diagnostik durch? Das gibt es ganz, ganz wenig. Und ich finde, da steckt eine Riesenchance drin und da sollten wir mal drüber nachdenken, ob wir sowas nicht auch etablieren wollen, um modellhaft mal zu zeigen, so könnte es gehen und auch zu zeigen, so haben wir in der Studie gearbeitet und das würde, finde ich, auch nochmal eine tolle Brücke bilden von der Forschung zur Praxis, sodass KollegInnen das Gefühl haben, okay, das kann ich auch, das probiere ich. Mhm. Das probiere ich jetzt mal aus. Und die kriegen was an die Hand, womit sie direkt loslegen kann. Und wenn wir solche Studien irgendwie finden und zusammenfassen, dann freuen wir uns immer wie Bolle, wenn wir dann so ein Zusatzmaterial bereitstellen können, mit dem man dann sofort am nächsten Tag das mal ausprobieren kann. Ja? Und sagen kann, hey, ich wende hier Best Practice an. Ich arbeite nach der Studie XY und die hat einfach gute Ergebnisse gezeigt. Und vielleicht gilt das eben auch für meinen Patienten am nächsten Morgen.
Ich bin sowieso ganz großer Fan von Material bereitstellen, was dann tatsächlich konkret auch verwendet werden kann. Genau natürlich zu der Fragestellung, die untersucht wurde, weil es uns natürlich nichts bringt, wenn wir gerade konkrete Evidenz haben und sie dann doch nicht nutzen können. Danke für diesen schönen Gedanken und vielleicht fühlt sich ja die ein oder der andere mal ein bisschen angesprochen, vielleicht dann doch mal ein Video zu drehen. Und du hast schon recht, Social Media macht es halt möglich, das unkompliziert zu veröffentlichen. Ja. Wir haben immer eine abschließende Frage und die würden wir auch heute ganz gerne stellen. Ich habe schon einen Wunsch bei dir rausgehört, aber vielleicht, du hast bestimmt noch mehr Wünsche, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn du einen Wunsch zu diesem großen Thema frei hättest, was wäre das?
Darf ich mir drei Sachen wünschen, wie bei der guten Fee?
Na klar.
Weil ich würde mir aus unterschiedlichen Ecken oder ich würde mir aus unterschiedlichen Bereichen Dinge wünschen. Und zwar einerseits wünsche ich mir von der Forschungsgemeinschaft, dass versucht wird, bessere Evidenzen bereitzustellen. Sowohl was die Darstellung des methodischen Vorgehens in Studien angeht, als auch was vielleicht die Erhöhung der Evidenzstufen angeht, indem man es versucht, die Stichproben zu vergrößern. Und ein Gedanke wäre zum Beispiel ein Zusammenschluss von Hochschulen, die vielleicht pro Semester ein bis zwei übergreifende Fragestellungen generieren und sagen, so, bundesweit können sich jetzt Hochschulen beteiligen und Bachelorarbeiten ausschreiben oder Masterarbeiten. Und die machen alle dasselbe, zu derselben Fragestellung. Und dann werden die Ergebnisse zusammengetragen und das kann ja dann auch ein Promotionsprojekt sein. Aber dann hätte man wirklich mal gute vergleichbare Ergebnisse und könnte eine bessere Evidenzstärke generieren. Das wäre was, was ich mir wünschen würde von der Forschung, von offizieller Seite, also auch von Seiten der Regierung, würde ich mir viel, viel mehr Unterstützung und Förderung für kleine Startups und Unternehmen in unserem Bereich wünschen. Und ich würde mir wünschen, weil so viel über Datenschutz geredet wird und so viele Projekte auch verhindert werden aus Gründen des Datenschutzes, dass ein Server bereitgestellt werden würde, wo man ohne große Hürden Datenspace kriegen würde und sicher sein könnte, da sind meine Daten sicher und die sind da gut gehostet. Und dann hat man dieses Problem, welchen Server sollte ich nehmen vom Tisch. Ja, also ich würde mir da viel mehr Unterstützung wünschen vom Ministerium für Digitales, auch für unseren Bereich, indem die einfach Services bereitstellen, die wir nutzen können.
Ja, das macht es dann vielleicht auch wieder besser finanzierbar am Ende, weil es dann gewisse Dinge halt schon gibt.
Genau, genau. Ja. Und schlussendlich würde ich mir von unserer Berufsgruppe mehr Offenheit wünschen und mehr Bereitschaft und mehr Mut, auch digitale Anwendungen auszuprobieren. Weil da sehe ich noch eine große Hemmschwelle und ich frage mich, warum? Wir haben jetzt 2025 und alle nutzen doch Apps in ihrem Alltag. Warum nutzen so wenig Leute Apps in ihrer Therapie? Einfach mal ausprobieren und machen und Erfahrung sammeln und dann wächst die Kompetenz auch in dem Bereich.
Klar.
Ja. Dazu würde ich aufrufen. Ja. Ja.
Mira, das nehmen wir einfach mal mit in unsere Lehre, weil ich denke, dass da der Anfang ist. Wenn ich das in der Ausbildung, im Studium kennenlerne, dann wende ich das natürlich mit einer anderen Selbstverständlichkeit auch an, als wenn ich das überhaupt nicht kenne und noch mit analogen Bildkarten beispielsweise arbeite ausschließlich. Ja.
Ja. Gut. Das danke, Jonka, für deine ganz vielen Ideen, für die vielen Wünsche, die wir, denke ich, gut teilen können. Wir haben ja schon festgestellt, dass wir ähnliche Ideen und Gedanken haben, aber es tut immer gut, sich nochmal auszutauschen, andere Impulse zu bekommen.
Ja, vielen Dank. Es war eine super tolle, bereichernde Diskussion und ich freue mich auch über eure Impulse und Gedanken.
Danke, danke.
Das war der Talk zwischen Mira und Maren vom Dialogo-Podcast und mir, der Verantwortlichen von Lingo Science. Hört gerne mal rein in eine der anderen Folgen von Dialogo. Es geht da unter anderem um Teletherapie, künstliche Intelligenz und Apps in der Logopädie sowie den Bereich der Digitalisierung in der akademischen Lehre. Der Podcast erscheint rund einmal im Monat mit einer neuen Folge und lohnt sich sehr. Und auch mit Lingo Science geht es im neuen Jahr weiter. Und ich möchte heute mal den Scheinwerfer auf ein paar Leute hinter den Kulissen richten, denn es sind viele Menschen mit Leidenschaft für faktenbasiertes Logopädiewissen beteiligt und ein paar davon stellen sich jetzt hier mal vor.
Hallo, mein Name ist Anneliese Schmidt. Ich habe 2021 die Ausbildung zur Logopädin abgeschlossen und 2023 den ausbildungsintegrierten Bachelorstudiengang Logopädie an der OTH in Regensburg und habe seitdem überwiegend in Reha-Kliniken bzw. mit erwachsenen neurologischen PatientInnen gearbeitet. Aktuell bin ich in Bielefeld und mache dort den Master in Public Health. Ich habe schon 2 Studien für Lingo Science zusammengefasst. Die eine hat sich damit beschäftigt, wie Personen mit Aphasie die Best-Practice-Empfehlung bei Aphasie nach einem Schlaganfall einschätzen und bewerten und eine Studie zur Diskurstherapie.
Hi, ich bin Larissa, ich bin Logopädin seit 2021 und bin aktuell in einer Praxis in Berlin tätig und mache nebenbei meinen Master. Und für Lingoscience fasse ich vor allem Artikel in den Bereichen Dysphagie, Aphasie und Kognition zusammen. Das sind auch Themen, die mich in meiner praktischen Arbeit besonders interessieren.
Hallo, mein Name ist Carolina Zanchi und ich koordiniere seit dem Jahr 2022 die italienische Version von Lingoscience. Ich habe in Potsdam Patholinguistik studiert und danach bin ich zurück nach Italien gezogen und arbeite momentan in Italien in verschiedenen Praxen, sowohl mit dem Kindes- als auch mit dem Erwachsenenalter. Meine professionelle Interesse liegen vor allem beim Autismus, Spektrumstörungen und beim Parkinson. Vor 3 Jahren habe ich Jonka Netzteban gefragt, ob ich Lingoscience nach Italien bringen dürfte. Und als sie ja gesagt hat, habe ich meinen Kollegen Giorgio Benedetti gefragt, ob er es mit mir mitmachen wollte.
Hallo, mein Name ist Giorgio Benedetti. Und seit 2022 koordiniere ich zusammen mit Carolina die italienische Version von Lingoscience. Wie Carolina habe ich auch Patholinguistik in Potsdam studiert. Danach habe ich eine Ausbildung zum Stottertherapeuten im Rahmen der europäischen Spezialisierung ESS abgeschlossen. Ich therapiere gerne Redeflussstörungen, selektiven Mutismus sowie Sprach- und Sprechstörungen im Kindesalter. Neben meiner Mitarbeit an der italienischen Version von Lingoscience als Übersetzer und Speaker fasse ich auch Studien zum Thema Stottern und Sprachentwicklungsstörungen für Lingoscience.de zusammen. An dieser Stelle möchte ich mich aber auch bei den anderen italienischen Kolleginnen bedanken, die mit mir und Carolina für Lingoscience IT zusammenarbeiten. Seit den Anfängen sind wir nämlich auf 7 Teammitglieder angewachsen. Also ein herzliches Dankeschön an Beatrice, Rossella, Maria Chiara, Alessandra und Teresa.
Hallo, ich bin Lea Junak und fasse gelegentlich Artikel für Lingoscience zusammen. Das macht mir besonders viel Spaß, weil ich mich dafür gründlich mit aktuellen Studien auseinandersetzen kann, die mich interessieren. Besonders spannend ist auch, beim Schreiben Formulierungen zu finden, die zum Zuhören geeignet sind.
Hallo, mein Name ist Sarah Blöchinger. Ich arbeite in einer neurologischen Reha-Klinik in Niederbayern. Für Lingoscience habe ich schon ungefähr 20 Studien zusammengefasst, überwiegend zu den Themen Aphasien, aber auch vereinzelt zu Dysphagien.
Hi, ich bin Alina, ich bin seit 2020 bei Lingolab und manch einer mag es an meiner Stimme vielleicht schon erkannt haben, ich spreche die ein oder andere Folge Lingoscience ein. Außerdem kümmere ich mich darum, dass die einzelnen Folgen auf der Lingolab-Webseite veröffentlicht werden.
Ich bin Stefan Etzeband, der Mann von Jonka. Ich bin derjenige, der ihn manchmal, diesen Podcast, schneidet, der ihn auch dann und wann einspricht. Und ich bin übrigens derjenige, der diesen Signalton, den ihr immer am Anfang und am Ende hört, mit seinem Glockenspiel aus der Schulzeit eingespielt hat. Es ist ein F.
Ich möchte all meinen Lingoscience-Werkgefährten herzlich Danke sagen. Und ein ganz besonderes Dankeschön geht an den Deutschen Bundesverband für Sprachtherapie und Logopädie, DBS, der die Produktion unterstützt und ohne den wir niemals Folge 100 erlebt hätten. Wir ruhen uns nun aus und freuen uns auf die nächsten 100 Folgen. Los geht's am 10. Januar mit Folge 101. Wer Lust hat, im kommenden Jahr dabei zu sein und auch eine Folge für den Lingoscience Podcast zusammenfassen möchte, kann sich gerne bei mir melden. info@lingo-lab.de. Bis dahin allen ein wunderschönes Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Eure Jonka von Lingolab.